Gartenbau ist eine Branche, wo es ganz viele Möglichkeiten gibt und auch noch ganz viel Fortschritt stattfindet. Und wo ich sehe, dass nicht nur ich das cool finde, sondern das ganze Team eigentlich sich freut und meistens eher die Chancen mehr sind, als wir Möglichkeiten haben.
Heute darf ich zu Gast sein bei Daniel Jakel-Hanser, Prokurist und Mitglied der Geschäftsführung von Grünbau Jakel, ein Familienunternehmen und einer der größten Gartengestalter Österreichs. Jetzt bei Mittelstands Champions, ein Podcast von Business Gladiators. Ich bin Gregor Köstler. Los geht's.
Hallo lieber Daniel.
Hallo Gregor.
Danke, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Große Freude.
Ich habe mich sehr über deinen Anruf gefreut.
Ja, ich bin sehr dankbar, dass du dir die Zeit nimmst. Auch jetzt im Vorhinein das Gespräch. Wirklich danke für diese tollen Einblicke schon. Es ist beeindruckend, was du hier geschaffen hast. Ich freue mich jetzt wirklich sehr auf die Aufnahme und das Gespräch mit dir. Und danke, dass du mich im Vorab schon ein bisschen durch eure Räumlichkeiten geführt habt. Ihr seid sehr stark gewachsen die letzten Jahre. Ich bin sehr gespannt, was du jetzt erzählen willst. Wie ist denn das passiert? Wie bist du denn Unternehmer geworden? Wie war deine Geschichte dahin? Wie ist das passiert?
Also mit einem Familienunternehmen im Hintergrund ist es so, dass das eigentlich einem schon als Kind begleitet, meistens durch das Umfeld. Also auch im Kindergarten oder Volksschule, wenn es heißt, was möchtest du mal werden, ist damals von der Pädagogin gekommen, möchtest du auch mal Chef werden. Das ist einfach so. Das begleitet einem immer bis schon die ganzen Jahre, wenn man klein ist. Man lebt auch mit dem Unternehmen ein bisschen mit. Man bekommt es natürlich auch von meinem Vater immer mit, wie es läuft. Und ich habe mich nie gedrängt dazu gefühlt. Und mein Vater hat auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass er das niemals gesagt hat. So wenn dann aus einem externen Umfeld. Aber durch die Verbundenheit mit dem Familienunternehmen habe ich gemerkt, dass mich die wirtschaftlichen Aspekte des Unternehmertums oder halt das Marktorientierte und einfach die spannenden Sachen des Unternehmertums haben mich interessiert. Ganz klar. Und das war auch der Grund, warum ich mich für ein Wirtschaftsstudium entschieden habe. Unternehmensführung. Eigentlich darauf ausgelegt zur Betriebsübernahme. Aber beim Studium war es eigentlich so, dass ich gesagt habe, eigentlich Gartenbau ist für mich gar nicht attraktiv. Das Handwerk ist nicht mein Thema. Ich wollte immer Consulting machen. So Consulting, viel wegfliegen, immer in anderen Büros sitzen. Und irgendwie ist dann während dem Studium doch ein bisschen das Interesse auch gekommen durch intensive Gespräche mit meinem Vater. Das heißt, wenn wir Bilanzen durchgenommen haben in der Uni, dann habe ich gesagt, okay, du Papa, wie sieht das bei uns in der Firma aus? Und er hat mir immer sehr transparent alles gezeigt und mit mir gefachsimpelt. Und irgendwann habe ich noch immer gesagt, na, eigentlich Fliegen, Reisen, Konzern, so Traineeship machen ist, was mich interessiert. Im Nachhinein zum Glück nicht, weil ich hasse eigentlich Verreisen. Ja, ich war gar nicht weit weg ins Ausland, ich bin dann maximal gestresst. Ist gar nicht mein Thema eigentlich. Und dann hat er mir während dem Praktikum gesagt, er möchte jetzt langsam leiser treten, ob ich es mir anschauen möchte. Weil jetzt wäre circa die letzte Chance, dass ich mal wirklich schnuppern könnte ins Unternehmen. Ich war früher immer im Sommerjob, Rasenmähen, Gießen und so das schon. Aber jetzt mal in seinem Part des Jobs. Und da habe ich gesagt, na gut, ich habe damals kein schönes Praktikum gehabt, woanders. Passt, mach mal. Und habe geschnuppert und habe dann eigentlich erkannt, obwohl ich dachte, dass Gartenbau und Handwerk nicht mein Thema ist, wie cool das Umfeld ist, wie viel man machen kann, wie spannend es ist und es lieben gelernt. Und ich bin wirklich sehr froh, dass das so gekommen ist und jetzt auch die gemeinsame Zusammenarbeit mit meinem Vater. Eigentlich jetzt wirklich schön gewesen und ich bin froh, dass ich keinen Consulting-Job habe, nicht beißen muss und eigentlich da so verankert bin und machen kann in dem Thema, was ich mir vorstelle.
Ich habe das auch im Vorgespräch schon ein bisschen durchgehört. Ich glaube, ihr habt es sehr, sehr gut geregelt. Diese Übergabe ist ja auch eine große Herausforderung, glaube ich, auch wo viele Familienunternehmen dran scheitern. Hast du da ein paar Dinge, die du erzählen kannst? Ich finde das wirklich großartig, wie ihr das geregelt habt.
Am Anfang, wie ich gestartet habe, war es sehr schwer, dass wir zusammengefunden haben. Einfach, weil er aus einer anderen Generation ist, anders führt, andere Themen hat, einen anderen Hintergrund hat, wie er das gemacht hat. Und dann haben wir auch ein paar Mal gestritten. Es war nicht so lang, diese Übergangsphase, wo wir uns wirklich zusammenraufen haben müssen, aber es war schon so, dass da zwei Welten aufeinander geprallt sind manchmal und wir lernen mussten, das auszudiskutieren. Vor allem schwierige Themen auszudiskutieren war echt am Anfang nicht leicht, dass er mir ein gewisses Maß an Härte zutraut, im Sinne von, auch wenn ich sein Sohn bin, wir müssen einfach
immer ehrlich untereinander Tacheles reden, auch wenn es unangenehm ist für die andere Person. Wenn ich mal einen schlechten Tag da hatte und er mir Feedback gegeben hat, so, boah, Daniel, so geht's nicht. Oder ich ihm sagen musste, du, ich glaube, na, das ist es, das war es halt auch nicht. Und wie wir das geschafft haben, haben wir eigentlich das wirklich gut genutzt. Und wir haben dann einen massiven Generationenwechsel auch ein bisschen in der Firma gehabt. Das heißt, wenn ich mehr Verantwortung genommen habe, ist eine gewisse Art an Führungsstilwechsel entstanden. Den haben natürlich nicht alle verkraftet. Das haben nicht böse gemeint, sondern wenn man zusammen arbeitet, mein Vater arbeitet anders, führt anders als ich, dann muss das zusammen doch passen. Manche kommen damit gut klar, manche sind nicht damit klargekommen. Und da gab es schon echt einen Wechsel. Aber das Geniale war, dass die dazugekommen sind und die geblieben sind, auch unterschiedliche Generationen, dass wir geschafft haben, das richtig genial zu verbinden. Und das war unsere Stärke. Dass man einfach gesagt, okay, man nimmt erfahrene Füchsinnen und auf einen jungen Wind und schaut, dass man von beiden Seiten wirklich das Beste abgewinnen kann. Das war eine Findungsphase, nicht nur für meinen Vater und für mich, sondern hat sich durch das ganze Unternehmen gezogen. Und ich hatte dann das Glück, dass ich noch mit Heinz, mein technischer Geschäftsleiter, Partner, die perfekte Person gefunden habe, mit der ich zusammen diese Firma operativ leiten kann. Und da sind auch beide Generationen weiterhin perfekt vertreten.
Ja.
Und voll auf Augenhöhe unterwegs. Ja. Das ist eigentlich wirklich
großartig.
War aber auch Arbeit.
Ja.
Also haben wir viel an Werte, Kulturarbeit betreiben müssen, aber hat gut funktioniert.
Ja. Bin ich gespannt, später noch ein bisschen mehr davon zu hören. Eine Frage, die ich dir gerne noch stellen möchte am Anfang. Was begeistert dich denn an deiner Rolle jetzt?
Ich finde es sehr schön, so viel Gestaltungsmöglichkeit zu haben. Von der Branche, vom Handwerk her, finde ich es einfach wirklich optimal, dass ich sage, der Zenit noch nicht erreicht ist, was man alles machen kann. Das heißt, es gibt so viele Chancen, was vielleicht noch nicht gut gemacht wird im Handwerksbereich, an Prozessen, wie der Baustellenablauf ist und alles Mögliche, wo ich einfach jetzt die Gelegenheit dazu habe. Und das freut mich am meisten, weil ich glaube, das gibt es derzeit nicht mehr in vielen Branchen so. Und Gartenbau ist eine Branche, wo es ganz viele Möglichkeiten gibt und auch noch ganz viel Fortschritt stattfindet. Und wo ich sehe, dass nicht nur ich das cool finde, sondern das ganze Team eigentlich sich freut und meistens eher die Chancen mehr sind, als wir Möglichkeiten haben. Deswegen sage ich immer, ich bin eher mehr Manager, weniger Unternehmer, sage ich mal. Also ich bin sehr risikoscheu und ich wage nicht so gern viel Neues. Aber mein Team, Gott sei Dank, die sind da richtig, richtig angetrieben, auch neue Felder zu entdecken. Und mit denen habe ich auch ein gutes Gefühl, wenn die sich Gedanken über etwas machen, was sie täglich beschäftigt, draußen auf den Baustellen oder an Projekten, die wir zukünftig bauen können, dann ist das meistens eine extrem gute Idee, die kommt. Und dann habe ich das Vergnügen, dass ich es nur noch durchdenken muss, strategisch und bewerten muss, ob das passt. Und da fühle ich mich meistens sehr wohl, auch was Neues zu wagen. Von mir selbst kommt da gar nicht so viel, weil ich einfach da zu risikoscheu bin.
Risikoscheu hin oder her. Ich glaube, es gibt trotzdem immer mal wieder den ein oder anderen kritischen Moment. Was gab es denn für kritische Momente in der Vergangenheit, die euch vielleicht dann auch sehr viel weitergebracht haben?
Ich finde, also von meiner Sicht der Dinge bin ich sehr risikoscheu, aber ich muss dem Job geschuldet und dem Unternehmen und den Leuten geschuldet, mich sehr viel trauen. Ich muss sehr viel Verantwortung übernehmen und das mache ich auch gerne. Und das passt auch für mich gut zusammen mit risikoscheu sein. Und ich finde, oftmals müssen wir als Unternehmen viel Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen, die vielleicht in unsicheren Umständen sind. Ich meine, das sagt jeder, aber Corona war damals eine Zeit. Da gab es keinen Fahrplan, gab es nichts. Auch von der Politikseite, da gab es keinen konkreten Weg. Und wenn es keinen konkreten Weg von der Politik gibt, ausdiskutiert und ausgemacht wird es aber in der Firma. Das heißt, wenn keine Entscheidung im öffentlichen Bereich gibt oder keine klare, wo sich die Leute auskennen, dann orientieren sie sich an dich im Unternehmen. Und da muss man ganz klar sein, sich was trauen, einen Weg zu gehen und den durchziehen. Das war bei Corona ganz viel so, in kleinen Schritten. Ja. Aber ausgemacht ist auf der Baustelle worden, im Dialog oder mit uns. Mhm. Bei Daniel, was sagt ihr dazu? Leute können ja nur noch da arbeiten, wenn sie geimpft sind. Oder alle, die geimpft sind, sind schlechte Leute, die sollen nicht da arbeiten. Und dann muss es eine ganz klare Haltung geben, zu sagen, wir respektieren alle, so und so sind die rechtlichen Vorgaben, so und so halten wir das. Und das gibt es in jedem Aspekt. Und ich finde, die Politik ist oft viel später dran als es ausgemacht werden muss in der Firma. Mhm. Und da muss man sich einfach trauen zu sagen, so ist es, und dann auch durchziehen. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Deswegen ist es trauen.
Sind da in der Vergangenheit vielleicht auch mal Fehler passiert? Fehler, die du gemacht hast? Und was hast du daraus gelernt?
Ja. Ich würde sagen, in dem Konzept mit Verantwortung übernehmen, sich etwas trauen, müssen Schritte gehen. Einem würde ich das jetzt nicht so ganz klar im Kontext sehen, ja. Aber ich sage, es gibt viele Fehler, die mir passieren und passiert sind. Und gerade wie ich am Anfang da begonnen habe, sind mir ganz viele Fehler passiert. Und da war es so, dass ich sicher mit sehr viel theoretischem Wissen von der Uni gekommen bin, nicht viel Erfahrung in der Praxis hatte und die Welt herinnen verändern wollte. Und das war einfach, ich glaube, nur ein Kampf für das Team und für mich, wo ich gesagt habe, okay, wir schauen uns jeden Prozess an, mit Fähnchen auf einem Papier zeichnen das auf. Aber es war einfach weit weg von der Realität. Weil die Realität ist, man muss erst mal zuhören, schauen, worum geht's. Und dann kann man sich dem Thema annehmen. Und ich sage, da habe ich sicher einen ganz großen Fehler gemacht, dass ich da einfach zu forsch reingekommen bin, sicher viele Leute verstimmt habe, aber die Fehler wurden mir immer verziehen. Und meistens haben das dann, auch wenn ich was Neues gewagt habe, eben neue Versuche wieder gestartet und dann ist es meistens auch gut gegangen, beziehungsweise ist es dann sogar vom Team gekommen und dann war es viel einfacher. Ja. Es gibt sicher Dinge, die ich vor 5 Jahren einführen wollte, wie zum Beispiel ein Canva-Board, um Aufträge zu verwalten, mit einer Software, das war Asana damals, ein typisches Canva-Board, Online-Board. Die Leute haben es mir nachgeschmissen und gesagt, was ist das für ein Scheiß? Ja, Entschuldigung, was ist das für ein Blödsinn? Wir wollen das nicht pflegen, wir wollen damit nicht arbeiten. Und ich habe versucht, das zu implementieren, kostet es, was es will. Es ist gescheitert. Vor 3 Jahren ist die Vicky aus meinem Team gekommen und gesagt, dann, ich glaube, wir sollten ein Canva-Board zur Verwaltung der Aufträge einführen. Ich habe gesagt, super, ich wäre dafür. Innerhalb einer Woche war es durch, jeder wollte es nutzen. Da bin ich recht dankbar, dass auch die Fehler, die ich gemacht habe, meistens auch doch wieder in die Retour kommen sind und mir verziehen worden sind. Und täglich, würde ich sagen, gibt es einen Fehler, der mir wirklich oft passiert, noch oder öfter. Das ist das zum Thema Zuhören. Und zwar, ich bin eine Person, die sehr viel Energie im Tag hat, sehr schnell agiert, sehr schnell denkt, sehr schnell redet, sehr schnell, da geht es zack, 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 zack und dann wird da viel gemacht. Und da muss ich mich echt zurücknehmen, dass ich zuerst mal der Person zuhöre, worum geht's. Auch wenn ich schon im Kopf denke, verknüpfe und eigentlich eine Antwort geben möchte, aber dass ich erstmal die Person anhöre, also wirklich zuhöre und dann auch nicht zu schnell die Antwort hinterher pfeffer, sondern wenn ich merke beim Zuhören, die Person ist noch nicht da, wo ich bin, mal abhole. Und das ist, finde ich, einer der gravierendsten Fehler, der mir schon häufig passiert ist und noch immer passiert. Ich äußere es oft im Gespräch am Anfang, ach, bevor ich was sage, höre ich dir mal zu, um mich selbst zu erinnern.
Ja. Ich glaube, meine nächste Frage passt dann wahrscheinlich sehr, sehr gut. Wie hat sich denn dein Führungsstil über die Zeit verändert oder hat er sich verändert?
Extrem. Ja. Ich würde sagen, mein größtes Learning im Führungsstil war, dass ich Menschen auch eine gewisse Art von Härte zutrauen muss. Und zwar eine sehr herzliche, aber eine Härte in der Sache. Früher von der Uni hat man immer gehört, ja, man muss sehr weich, man muss sehr nett, man muss immer alles so ausschmücken. Ich gebe dir ein Beispiel. Schwächen sind keine Schwächen, sondern sind Verbesserungspotenzial und Chancen. Und ich habe das sehr intensiv gelebt und das hat zu viel Verwirrung in den Konversationen mit den Leuten geführt. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich bei schwierigen Themen, dass es wichtig ist, hart in der Sache zu sein, wenn es auch herzlich ist, aber dass ich die Dinge beim Namen nennen muss. Das heißt, ein Fehler ist ein Fehler. Und natürlich ist Verbesserungspotenzial, aber das wissen die meisten sowieso. Aber was ich mitgenommen habe, ist, man muss so klar sein, dass die Leute sich orientieren können. Und das bin ich jetzt in meiner ganzen Kommunikation. Das war früher mehr die Aufgabe meines Vaters, das zu übernehmen, die Härte auch in den Angelegenheiten. Und da habe ich gemerkt, da war ich eine Zeit lang in der Übergangsphase sicher zu weich. Aber nicht, ich meine damit nicht ganz strenge, unangenehme Härte, sondern ich meine ganz, ganz klar, weil sonst wird's nicht gut. Und ich sage auch immer, bei dem Tisch, an dem wir jetzt gerade sitzen, bei dem Besprechungsraum, da gibt's ja kein Bullshit-Bingo mehr. Wenn man hier sitzt, bekommt man 100%ige Ehrlichkeit von meiner Seite, aber die verlange ich auch vom Gegenüber. Und wenn ich mir bei manchen Personen nicht sicher bin, dass das so gehandhabt wird, dann sage ich das am Anfang der Konversation. Weil ich sehe es nicht zielführend, dass man da nicht knallhart ehrlich ist, aber wertschätzend und respektvoll. Und das war ein Game-Changer und habe auch gemerkt, dass das auch gar Nähe mit dem Team schafft, bevor man am heißen Brei vorbeiredet. egal um welches Thema geht, man muss manchmal, wenn es ein Elefant im Raum steht, dann auch der anderen Person zutrauen, anzusprechen.
Ja, würde ich 100% zustimmen.
Ja.
Welche Rolle spielt da Vertrauen in dieser Gleichung? Also Vertrauen jetzt natürlich einerseits den Menschen gegenüber, Vertrauen auch in den Teams, die zusammenarbeiten müssen. Welchen Stellenwert hat da Vertrauen? Weil eben, so wie es bei euch ist, sind ja viele Teams, die draußen sind. Ich denke mir, dass das auch gar nicht funktionieren würde, wenn es da nicht ein großes Vertrauen innerhalb dieser Teams gäbe.
Ja, Vertrauen ist ein extrem wichtiger Aspekt, den man aber auch gemeinsam finden muss als Team. Und auch in der Übergangsphase, wo ich mehr Verantwortung genommen habe, langsam von meinem Vater, habe ich erst das Vertrauen, das Team Vertrauen zu mir finden müssen und ich Vertrauen ins Team finden müssen. Und ich handhabe das so, dass ich lieber gutmütig mehr Vertrauen habe und dann halt auch nicht enttäuscht, das ist das falsche Wort, aber es manchmal ausgenutzt wird. Das ist in Ordnung. Ich nehme das auch keiner Person jetzt persönlich. Ja, jeder Mensch hat eigene Interessen im Leben, die vertritt er, aber dann ist das für mich ganz klar, dass ich lieber einmal mehr vertraue als zu wenig, weil sonst denke ich, führt das zu nichts und komme ich auch nicht zurecht in meinem Alltag. Also bei mir genießen die Leute prinzipiell mein Vertrauen.
Ja. Welche Haltung lebst du vor persönlich?
Mhm. Ich finde, dass Haltung, je mehr wir gewachsen sind, umso wichtiger wird. Ich habe das früher, wenn das Lektoren aus der Praxis, ob der Uni erzählt haben, nie ganz verstanden, es war mir zu schwammig. Ich habe mir gedacht, was meint der mit Haltung? Und Haltung ist das Wichtigste an Kommunikation und Werte. Und ich habe mir gedacht, ich sage wieder, das ist eher Bullshit-Bingo. Und am Anfang, wie ich da gestartet habe, habe ich das auch so gesehen. Da habe ich mir gedacht, na, Haltung ist es nicht alleine und stimmt auch. Aber Haltung wurde überbewertet auf der Uni. Jetzt nach 3 Jahren, 4 Jahren, jetzt bin ich 7 Jahre im Unternehmen, sehe ich es genauso, wie es damals unsere erfahrenen Lektoren, die aus der Praxis gekommen sind. Haltung ist, finde ich, das Wichtigste, je größer das Team geworden ist, dass man die sehr präsent lebt, damit sich alle daran orientieren können und im Zweifel die richtige Entscheidung treffen. Bei mir ist der Stil ganz klar sehr professionell und sehr korrekt. Ich möchte, dass wir als Handwerksfirma, Handwerksunternehmen sehr professionell agieren und nicht wie ein typischer Handwerker zu spät kommen, tarnen und täuschen, sondern wenn du bei uns in der Firma bist und du hast im Zweifel die Wahl zwischen du machst dir irgendwas Dubioses, Geschobenes auf der Baustelle mit irgendeinem aus oder du verhältst dich korrekt, dann weißt du, denn Daniel, sein Stil ist immer professionell korrekt und bist damit niemals falsch. Auch wenn es dich Geld kostet, nicht optimal ist, aber jeder bei uns in der Firma weiß, der Daniel ist straight forward und das erwarte ich auch von meinen Leuten. Ausnahmen bestätigen die Regel. Also es gibt bei einigen Spieler, aber ich sage, wenn du im Zweifel dich korrekt und professionell verhältst, auch wenn es manchmal schwierig ist, dann bist du bei uns gut aufgehoben. Habe ich auch tatsächlich bei manchen Personen schon im Bewerbungsgespräch gesagt, wie ich das handhabe, wie wir das handhaben oder im Einstellungsgespräch dann, damit die einfach wissen, wir sind keine dubiose Handwerksfirma, die tarnt und täuscht, sondern so ist es und dann passt's. Ne? Und manchmal ist es aber einfacher, wenn man da nicht 100% nach Strich und Faden vorgeht. Ne? Auch bei Corona. Es gab viele Grauzonen.
Mhm.
Im Zweifel haben wir immer den klaren Weg genommen, der uns mehr Geld kostet hat. Ein Beispiel ist Kurzarbeit.
Mhm.
Wir haben Kurzarbeit aus 2 Gründen nicht genommen. Der wichtigste Grund ist, unsere Leute haben Sicherheit gebraucht und haben nach der gesucht und wir haben uns entschieden, okay, wir sagen, wir nehmen keine Kurzarbeit, auch wenn es für uns als Unternehmen wirtschaftlich Unsicherheit bedeutet, aber es gibt Sicherheit den Leuten. Der zweite Grund, den muss ich aber auch ehrlich sagen, ist, damals waren keine Regeln für Kurzarbeit, wie man es gebraucht hat, so klar definiert und wir wollten nichts falsch machen. Das haben wir nie so oft jetzt ausgesprochen, aber de facto sind es 2 Gründe gewesen. Der eine ist fürs Team und der andere hat uns das eine erleichtert, weil nicht klar war, wie im Nachhinein damit umgegangen wird. Und bevor wir einen Fehler machen, machen wir es lieber richtig.
Was machst du, wenn es hart auf hart kommt? Oder wie agierst du, wenn mal irgendwie Krisen ins Haus brechen oder wenn mal ja es einfach schwere Zeiten sind?
Früher habe ich das meinem Vater primär um den Hals gehängt und habe Hilfe bei ihm ganz stark gesucht. Ganz stark, da habe ich gewusst. Und er hat alles immer aufgenommen. Und jetzt mit der Zeit habe ich das Gefühl, ich möchte das nicht mehr so machen und ich muss auch nicht mehr. Ich habe genug Erfahrung und Tools in den letzten Jahren mitbekommen, damit umzugehen. Ich hole mir immer seinen Input, natürlich. Ja. Aber es ist ein Unterschied, ob ich das Thema ihm umhänge oder jetzt bei mir lasse. Sein Input nach 35 Jahren Erfahrung ist so wertvoll, den hole ich mir sehr, sehr regelmäßig. Wir sind auch täglich im Austausch, weil es mich einfach freut, mit dir zu sprechen darüber und im Austausch zu sein. Aber mittlerweile gehe ich mit dem so um, dass ich das mit dem Team gemeinsam löse. Da habe ich mir früher auch immer gedacht, ja, alles mit dem Team lösen und das ist ja auch Bullshit-Bingo, was auf der Uni erzählt wird. Aber es ist de facto wahr. Ich spreche die Themen mit dem Team rechtzeitig an, sag hart, aber auch ohne, dass sich jemand Panik macht. Das ist die Krise. Wer hat eine Idee? Was macht man? Aber es kann euch nichts passieren. Wir haben da schon Schlimmeres gemeistert. Und das bringt doch meistens eine Erlösung, weil sofort dann als Gesamtteam dran gearbeitet wird. Und so haben wir eigentlich jede Krise gelöst. Ist mir aber wichtig, dass ich das mit dem Team teile.
Was ich gerne noch fragen möchte, weil du jetzt auch schon deinen Vater angesprochen hast, welche Werte lebst denn du, beziehungsweise welche Werte haben dich denn schon von Kindheit an geprägt, die du heute noch lebst?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Bei dir habe ich mir noch gar nicht so viele Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein. Ich kenne meine Werte jetzt ziemlich gut, die sich entwickelt haben. Und ich würde auch sagen, die meisten Werte habe ich aus der Kindheit mitgenommen. Und mein Vater oder meine Familie haben eigentlich immer die richtigen Werte mehr bestärkt. Und ich schätze, ich habe die von denen, von meiner Mutter und von meinem Vater natürlich übernommen. Mhm. Aber es war eher laufend im Laufe des Lebens. Ich könnte es nicht konkret nennen. Aber ich glaube, ein verantwortungsbewusster Mensch zu sein, der eigentlich auf der Welt ist, um schon was zu schaffen, ist, würde ich sagen, ein Wert, den ich mitgenommen habe aus der Familie. Und der trägt mich so durchs Leben. Kann man sich entscheiden, jeden Tag, was mache ich heute? Und irgendwie ist seit meiner Kindheit die Entscheidung gefallen, ich gehe vorwärts in diese Richtung. Und ich glaube, das kommt natürlich auch von der Familie.
Ja. Du hast vorhin auch schon das Team angesprochen. Ich würde gerne wissen, was macht denn euer Miteinander im Team aus?
Diese generationenübergreifende Arbeit und das gute und respektvolle Miteinander, das was so das Key Asset ist. Und dass wir Gott sei Dank gelernt haben die letzten Jahre, sehr ehrlich miteinander zu kommunizieren. Das sind so die Dinge, das uns ausmacht. Und wir haben dazu auch damals, wie wir gemerkt haben, okay, wir finden uns nicht, einfach mal unsere Firmenwerte überarbeiten müssen, aber nicht, weil man cool ist und Firmenwerte macht oder neu hat, sondern weil man sich einfach miteinander auseinandersetzen muss. Wie arbeite ich gemeinsam mit meinem Gegenüber? Und das war natürlich ein hitziger Diskurs, aber ein sehr, sehr guter Diskurs oft. Und wie wir da auf einen Nenner gekommen sind, hat das vieles einfacher gemacht, egal welche Generation man angehört im Team, ob man erfahren schon ist oder ob man frisch von der Uni dazukommt.
Wie feiert ihr denn Erfolge als Team im Team?
Ich würde sagen, häufig. Sagen wir so, weniger die Erfolge, sondern uns ist wichtig, dass wir regelmäßig im Jahr zusammenkommen. Dadurch, dass wir mit den Baustellenteams sehr zersprenkelt sind, in Wien unterwegs, ist es mir wichtig, dass wir auf jeden Fall unsere Highlight-Events im Jahr haben. Das ist auf jeden Fall viermal. Das ist zum Saisonstart ein gemeinsames Essen. Vorm Sommer Drachenboot fahren gemeinsam mit allen. Nach dem Sommer eine Lagerplatzfeier, ja, wo wir wirklich, die gab schon, ich noch ein kleines Kind war bei uns in der Firma, hat mein Vater schon auf dem Lagerplatz damals ein Lagerplatzfeuer gemacht, wo wir dann mit den Vorbereitern sie uns gezeigt haben, wie wir als Kinder über das Lagerfeuer drüber springen. Ja. Das Lagerfeuer gibt's derzeit nicht, muss ich gestehen. Aber die gibt's immer, die Lagerplatzfeier. Gemeinsames Kartfahren im Herbst. Da geht's wirklich um alles im Jahr. Also da gibt's, sind alle Freunde, aber auch Feinde auf der Strecke. Und dann die Weihnachtsfeier sind so unsere Gigs. Bestandteile des Jahres, auf die sich alle freuen. Und dann bin ich für jeden Spaß zu haben, wo das Team sagt, da wollen wir mitmachen. Wir haben jetzt ein Business Run, wo wir immer mitmachen, der aber daraus entstanden ist, dass wir jeden Freitag eine kleine Laufrunde vorm Büro machen. Und so sage ich, welche Idee kommt, sage ich prinzipiell ja, sind wir für jeden Spaß zu haben. Trotzdem würde ich sagen, sind wir nicht die Feierwütigsten, die in den Club gemeinsam gehen. Das sind wir einfach nicht. Das ist auch okay. Aber so ehrlich muss man sein, gibt es sicher Firmen, die gemeinsam in den Club ziehen. Unsere Leute schon im Team, aber nicht als Firma.
Aber es ist schön, dass ihr gemeinsam Rituale habt, dass ihr gemeinsame Aktivitäten macht. Ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich.
Es war uns sehr wichtig die letzten Jahre, vor allem nach Corona, wo die Gesellschaft schon ein bisschen, ich meine, sich ein bisschen getrennter verhalten hat oft, war das enorm wichtig, dass wir da zusammenfinden. Das war ein Riesenprozess, wo wir sogar ein Jahr hatten, wo wir jedes Monat eine Feier gemacht haben. einfach damit die Leute wieder zueinander finden, weil wieder da was notwendig als Firma Verantwortung zu übernehmen und einfach schauen, wie kommen die Leute wieder zusammen. Weil auf externe Faktoren, auch von der Politik, ist oft sehr, sehr feindselig das Umfeld. In der Firma kann man nicht feindselig sein, egal welches politisches Lager, welche Einstellung man hat, da muss man hin zusammenkommen.
Was bedeutet denn Zusammenarbeit auf Augenhöhe für dich?
Für mich persönlich ist es ein respektvolles Du. Ich bin selten per Sie, das ist nicht authentisch für mich. Das Du ist für mich, ich werde oft auch wenn ich jemanden länger draußen nicht gesehen habe, der vielleicht nicht deutscher Muttersprache ist, werde ich dann plötzlich mal wieder per Sie angesprochen, wo ich so lange kenne, so du, wir sind ja bei Du, also ja, ja. Ein Du-Wort ist für mich persönlich wichtig, weil es automatisch eine gleiche Sprachebene herstellt. Und ich finde, Respekt gegenseitiger ist wurscht, ob man per Sie ist oder Du ist, der zeigt sich nicht in der Ansprache. Und das beschreibt es am besten, dass wenn man gegenseitig Respekt hat, dass man da recht gut auf Augenhöhe unterwegs ist. Und da bemühe ich mich auch oft für Themen, wo ich kein Verständnis habe, mich da reinzufühlen und Respekt zu haben. Bei mir am Tisch sind ja oft Themen, die entweder sehr gut sind oder sehr schlecht. Also auch manchmal mit Fehlverhalten oder Fehlern zu tun haben. Und gerade da ist für mich wichtig, dass ich das schaue, dass ich irgendwie verstehen kann, dass jeder sein Leben im besten Gewissen lebt und es sicher irgendeinen Grund gab, warum er das gemacht hat. Und das auch nicht böse nehmen, sondern ganz, ganz nüchtern und respektvoll im Umgang. Und das Schöne ist ja, auch bei schwierigen Themen oder bei Fehlern, wenn man da rechtzeitig eine Haltung hat und immer gleich das mitgibt, wo steht eine Person, dann da gibt es fast nie Überraschungen an diesem Tisch. Eigentlich nie. Und die Personen, die einen Fehler gemacht haben, früher haben sie versucht, wenn sie herkommen, sind zu dir und ich war jung, haben sie versucht, mit Lügen und Informationsvorteil das zu vertuschen und das wegzulächeln auch manchmal, wenn ich sie dann ertappte und gesagt habe, ich weiß eigentlich ganz genau, dass du das so gemacht hast. Ich finde das nicht in Ordnung. Dann haben sie gelächelt und gesagt, hihihi, hufa, haha. Das war ja nun so nicht so gemeint. Ja? Und das passiert mir nicht mehr. Jetzt kommen die Leute nicht mehr und schummeln da. Jetzt wissen die Leute eigentlich selbst oft, dass es nicht okay war und dann reden wir ganz offen darüber. Und das finde ich gut. Das hat auch mit Haltung zu tun.
Ja.
Und das finde ich eigentlich wirklich schön, dass die Leute mittlerweile, die wissen es eh dann auch.
Ja.
Und wenn man das ganz offen sagt, so hey, habe ich selten erlebt, der sagt, was? Niemals? Habe ich nie erlebt.
Lass uns über aktuelle Herausforderungen sprechen. Wo drückt denn aktuell der Schuh? Was sind aktuelle Herausforderungen bei euch im Unternehmen beziehungsweise auch in der Wirtschaft im Allgemeinen, die du siehst?
Ich finde es ganz klar, dass derzeit die Kostenseite sehr stark steigt von Lohn und Gehältern, aber auch natürlich von Materialien. Die letzten Jahre waren sehr inflationsgeprägt. Das spüren wir natürlich von allem, von Materialien bis Personalkosten. Und das ist etwas, wo sicher die Kosten dem Marktpreis weit vorausläuft. Und da fehlt einem langsam das Rezept, wie man damit umgeht. Weil ich verstehe bei der Inflation natürlich auch die Mitarbeitersicht. Die sagen, puh, 10%, ich will die 10% abgegolten haben. Die wollen das, das ist ja, die sollen auch nicht zum Spaß. Und sobald das in der Zeitung steht, dass wieder 11% Inflation sind, kannst du dir sicher sein, dass die Hälfte der Belegschaft fast dasteht und sagt, hey, ich komme mit dem Geld nicht mehr aus, die Inflation, bitte mehr. Das heißt dann immer, ich würde gern allen meinem Team alles zahlen, was sie wollen. Das Problem ist, das mache ich genau 2 Tage, dann kriege ich keinen Auftrag mehr. Muss anfangen, Leute, wenn wir keine Vorstellung mehr bekommen, freizusetzen. Das will ich nicht. Und dann merke ich, dass die Marktpreise deutlich unter den Kosten liegen. Und ich finde das ein wahnsinnig schwieriges Umfeld. Und das sage ich auch. Da nehme ich keine klare Haltung der Politik schon in die Pflicht. Weil für mich ist da die letzten Jahre kein Weg mehr erkenntlich. Und das macht es als Unternehmen wahnsinnig schwer, darauf zu reagieren. Aber wir müssen. Wir haben keine Wahl. Die Politik kann sich darüber streiten, so viel sie möchte. Aber die Kosten kommen bei uns an, die kommen bei den Mitarbeitern an und da müssen wir das handhaben. Das ist auch jetzt nicht nur bei den Kosten ein Thema, sondern auch bei der Kinderbetreuung. Kinderbetreuung in Niederösterreich ist im Sommer nicht gewährleistet. Das beschäftigt die Hälfte meines Teams daherinnen, was machen sie mit den Kindern, die im Kindergartenalter sind im Sommer? Welche Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt? Die kommen natürlich zu mir und fragen, Daniel, puh, für diese Woche habe ich keine Betreuung. Kann ich den mal mitnehmen ins Büro? Kann ich vielleicht da Homeoffice machen? Kann ich die Arbeitszeit verschieben? Das müssen wir lösen. Und so ist es auch mit dem Kostendruck, der vom Markt sind die Preise vorgegeben. Aber wir haben noch kein Rezept und arbeiten stetig daran. das ist derzeit die größte Herausforderung. Gerade mit dem Budgetdefizit des Staates merkt man, dass neben dem hohen Kostendruck natürlich auch das Budget von öffentlichen Auftraggebern beschränkt ist, viel gestrichen wird. Und das kommt natürlich im Endeffekt ab bei uns an. Ich bin immer optimistisch. Mein Vater lacht immer und sagt, Daniel, du sagst, seit du begonnen hast, aber nächstes Jahr wird es viel besser in dem und dem Bereich. Das ist mein fester Glaube, dass es im nächsten Jahr immer besser wird. Ich glaube, wenn ich den Glauben verliere, wird es schwer für mich. Aber so sage ich, wir werden ein Rezept finden und nächstes Jahr wird auch das wieder besser. Oder wir finden ein Rezept, wie wir damit umgehen.
Wenn wir nochmal auf Herausforderungen in der Vergangenheit blicken, Herausforderungen, die euch als Unternehmen auch geprägt haben, ihr Dinge gelernt habt, was waren denn da für Entscheidungen, die dir einfallen, wo du sagst, das waren mutige Entscheidungen, die haben sich aber auch gelohnt?
Die wichtigste Entscheidung und die schwierigste Entscheidung damals war, dass wir die Grundstruktur von meinem Vater damals sehr zentriert auf ihn als Person, wir waren noch etwas kleiner, dass wir die uns trauen aufzubrechen. Das heißt, wir haben auch damals gesagt, wir wollen keine Privatkunden mehr vorrangig als Zielgruppe haben, sondern wir cutten den Arm, sage ich mal, und entscheiden uns das ab. Jetzt fokussieren wir uns auf B2B-Kunden, also alles, was kein Endkunde ist mehr. Deswegen sage ich auch immer Auftraggeber dazu. Das war eine sehr schwere Entscheidung. Und die Grundstruktur der Firma von der Zentralisierung meines Vaters, es war Gott sei Dank nicht so zentral, ja, aber dass wir das auf große Teams aufsplitten, war wahrscheinlich die mutigste oder die beste Entscheidung. Also wir haben damals auch die Aufträge, die sehr gebündelt bei meinem Vater in der Auswahl waren, mit der Kalkulation bei den Technikern, ein extra Team geschaffen, die nur das Ganze ja machen. Und das war schwer für meinen Vater auch zuerst vorstellbar, weil es war ganz anders, als wir gearbeitet haben. Auch jetzt die Struktur mit ein paar Teams und anderen Teamleitern, wir haben jetzt auch Führungskräfte bei uns im Unternehmen, ist ganz anders als unser Betrieb das kannte und der hat sich 100-mal ausgezahlt. Und wo wir gesehen haben, ich hatte es nie gesagt, aber ich habe mir gedacht, wenn ich früher mein Vater gewesen wäre, wie ich ihm den Vorschlag gemacht habe, dass wir von 60, 70 Mitarbeitern raufstocken auf 125 war die rechnete Summe, habe ich mir gedacht, jetzt im Nachhinein, ich weiß nicht, wieso der Zug gestimmt hat. Aber er hat Vertrauen gehabt, hat gesehen, der Plan macht Sinn. Und dann haben wir das durchgezogen. Und als er gesehen hat, ja, das Konzept geht auf, habe ich sein Vertrauen wirklich nochmal das letzte I-Tüpfelchen Vertrauen bekommen. Und das war die wichtigste Entscheidung, die bestehenden Strukturen aufzubrechen. Die hat sich voll ausgezahlt. Und da sind viele Fehler und viele Learnings passiert. Da hat sich auch das Team viel gelitten. Weil wir sind von einer Besprechung mit 4 Leuten am Tisch plötzlich bei Besprechung mit 25 Leuten am Tisch gesessen, das komplett surreal und unnötig war. Aber wir konnten damals nicht das richtige Besprechungssetting finden. Es hat ein paar Wochen gedauert. Das ging natürlich zu Lasten des Teams, die gesagt haben, boah, jetzt sitzen wir schon wieder da, aber ich brauche nur bei jedem dritten Punkt, muss ich zuhören. Aber wir als leitende Personen haben es nicht geschafft, den Kommunikationsfluss ohne diese große Besprechung zu schaffen.
Ja.
Und irgendwann haben wir es dann geschafft, okay. Dann haben wir einfach gesagt, so, nächste Woche probieren wir es anders. Jeder nimmt nur noch eine Person, von der er denkt, wichtig ist mit in die Besprechung. Oder wir schlagen die und die Pforte vorne, probieren wir es. Und da haben wir lange probiert. Und bis wir die richtige Mischung gefunden haben. Und das war sicher die letzten Jahre eine große Herausforderung da. Von jedem einzelnen Aspekt, bis in welche Fahrzeuge brauchen wir, wie viele Fahrzeuge brauchen wir, bis hin zur Besprechung, ein bisschen zu den Bürostühlen und das zu finden.
Ja, klingt nach einer wahrlich großen Herausforderung.
Eine Spannbreite.
Ah. Gab es Entscheidungen, die du heute vielleicht anders treffen würdest?
Große Entscheidungen, würde ich sagen, würde ich nicht anders treffen, weil die haben uns immer weitergebracht. Auch wenn es manchmal ein kurzer Rückschlag war, aber da habe ich das Glück gehabt bisher, dass noch nichts Gravierendes schiefgegangen ist. Einige Entscheidungen, die Personen im Team betreffen, würde ich manchmal anders treffen jetzt. Und zwar geht es darum, wir haben sehr viele Personen ongeboardet. Und wenn damals eine Person dazugekommen ist in der Hochsaison, wo schon 4 Personen ongeboardet wurden, dann ist das vielleicht manchmal, nicht vielleicht, dann ist das wahrscheinlich auch hin und wieder zur Last einer Person, die frisch dazugekommen ist, gegangen. Und meistens waren die dann nicht gut betreut und haben einfach aufgrund von nicht guten Onboarding ein bisschen, gelitten ist das falsche Wort, aber keine gute Erfahrung gehabt da beim Onboarding. Und das würde ich anders machen. Auf solche Personen würde ich immer mehr aufpassen, und bin ich auch noch immer sehr kritisch mit dem Blick darauf, weil auch jetzt noch eine No-Saison ist und wir boarden jemanden an, dann ist das nicht das Gleiche, wie wenn der in der Nebensaison dazukommt. Mhm. Und da gibt es ein paar Entscheidungen, die ich anders treffen würde, damit ich einfach sicherstellen kann, dass auch für neue Leute, die einen richtig guten Start da haben, weil ich bin überzeugt, dass wir 1, 2, 3 Personen dabei hatten, die sich bei uns nicht im Team etabliert haben, nicht weil sie Fähigkeiten dazu nicht hatten, sondern weil zum falschen Zeitpunkt sie mit zu wenig Betreuung angebordet sind. Und das tut mir leid, ist auch keine schöne Erfahrung, wenn sie dann enttäuscht sind und den Job quasi nicht schaffen konnten und es nicht in ihrer Hand gelegen ist. Meistens ist mir das aber auch nicht in dieser Situation selbst aufgefallen, sondern im Nachhinein. Und das ist eine, die ich jetzt, wo ich ein paar Entscheidungen anders machen würde. Und ich würde sagen, da gibt es ein paar so kleine Entscheidungen, die ich anders machen würde. Und auch der Umgang mit Druck erledige ich sicher jetzt anders als früher. Und zwar, wenn ich wirklich gestresst bin, ich gebe den Druck nie so weiter an das Team. Das mache ich, ist nicht mein Charakter. Aber ich habe gemerkt, es ist besser, wenn ich mal Druck habe, dass ich mir einen freien Kopf verschaffe und vielleicht dann mal nicht hier anwesend bin und wieder, wenn ich sortiert bin, zurückkomme, als wenn ich hier stehe und die Leute sehen mir im Gesicht an, wie ich ratter. Die sehen mir an, wie ich nicht im Gespräch, im Zweigespräch da bin, sondern die sehen mir einfach an, der rattert im Kopf, der ist eh gar nicht anwesend. Und das sind solche kleinen Dinge, würde ich viele wahrscheinlich anders machen, anders entscheidend, aber da ist nicht eine große Entscheidung jetzt gemeint.
Lass uns noch ein bisschen in die Zukunft blicken. Welche Themen beschäftigen dich mit Blick auf die Zukunft besonders? Und meine zweite Frage ist, was brauchen denn Unternehmer und Unternehmerinnen, beziehungsweise auch Entscheider und Entscheiderinnen in österreichischen Unternehmen heute wirklich?
Meiner Meinung nach, möchte ich mit dem zweiten Teil starten, meiner Meinung nach benötigen Unternehmer und Entscheidungsträger in Österreich ein klares Umfeld mit klaren Entscheidungen, von der politischen Seite her, aber auch die Haltung, Verantwortung zu übernehmen. Und ich finde, Verantwortung zu übernehmen bleibt aber nicht alleine den Unternehmen über, sondern ich finde, jede Person im Unternehmen oder auch in der Gesellschaft sollte Verantwortung übernehmen über jedes Thema, was in ihrem Bereich passt. Das heißt, ich sage immer bei uns, in der Hochsaison, wenn viel los ist, da gibt es manche Themen, denen möchte sich niemand annehmen. Die schwirren im Raum und die werden aber nicht besser, sind Kleinigkeiten oft nur. Eine Maschine ist eine Minischraube kaputt. Und die eine Person hört das, merkt das, denkt sich, boah, ich habe gerade so viel zu tun, soll sich der andere drum kümmern. Und ich finde es wichtig, dass von kleinen bis großen Themen jede Person trotzdem sagt, hey, ich übernehme Verantwortung, ich nehme das Thema, ich lasse es nicht los oder ich pflanze das Thema wohin, wo es gut aufgehoben ist. Und ich finde das bei uns in der Firma sehr wichtig. Ich finde das von Politikern extrem wichtig. Das ist sehr verloren gegangen in den letzten, sagen wir so, ich weiß nicht, ob es vor meiner Zeit so war. Aber seit 10 Jahren, seit ich im Unternehmer bin, dann misse ich klare Ansagen und denke, man kann auch einen demokratischen Diskurs halten, auch wenn man quasi eine klare Haltung zum Thema hat. Aber dazu gehören immer zwei Seiten. Auch die Gesellschaft müsste das annehmen und akzeptieren und auch nicht verteufeln, wenn man jemand mal sagt, etwas mit Haltung sich erklären muss. Oder auch es keine Erklärung für ein Thema gibt. Deswegen finde ich, bräuchte es Verantwortung von der Politik, von der Gesellschaft und von jedem Einzelnen und vor allem von Unternehmern. Aber ich finde, die übernehmen das meistens notgedrungen sowieso. Was war der erste Teil der Frage? Entschuldige.
Ich glaube, du hast das jetzt eh schon perfekt beantwortet. Ich wollte noch wissen, welche Themen dich mit Blick auf die Zukunft besonders beschäftigen.
Mich beschäftigt als Thema für die Zukunft besonders das Rezept für unser Unternehmen und die Gesellschaft. Das spielt ein bisschen damit rein. Ich glaube, dass Gesellschaft sich im Unternehmen bei uns zeigt und ausgetragen wird. Und ich sehe derzeit noch nicht ganz das Rezept für die Themen, die auf uns zukommen, wie Digitalisierung und Co., dass wir da alle Personen abholen können. Wir als Unternehmen müssen sie abholen, da gibt es keine Wahl. Ja? Wir müssen rasch auf die Umwelt reagieren, das finde ich ja das Schöne. Aber bei uns gibt es keine Wahl, dass wir darauf reagieren. Und mich beschäftigt derzeit, wie die zukünftigen Rezepte dafür sind. Ich lebe immer mit einem Teil von meinem Kopf und Gedanken heute im Hier und Jetzt, dem nächsten in 6 Monaten, dann bin ich schon ein bisschen im nächsten Jahr. Und trotzdem aber auch hin und wieder in 5 Jahren mit den Gedanken, wie wird das sein? Wie gehen wir mit KI um, Digitalisierung? Altern am Job, im Job, ist nicht zwangsläufig mit Digitalisierung, aber wir haben sehr körperintensive Arbeit draußen auf den Baustellen, im Sommerwetter, all dem. Deswegen würde ich es zusammenfassend sagen, ich bin ständig auf der Suche nach Rezept für die Zukunft, aber habe immer das Vertrauen, dass nächstes Jahr besser wird und dass wir es finden. Ja.
Sprechen wir zum Abschluss noch ein bisschen über dich. Worauf bist du denn heute besonders stolz?
Ich bin sehr stolz darauf, dass ich diesen Wandel des Unternehmens und der Struktur mit den richtigen Personen bis heute so gut geschafft habe, dass ich mich wohlfühle, wenn ich ins Unternehmen komme. Das ist mir wichtig. Vor allem, wenn mein Name draufsteht, dann möchte ich nicht nur, dass ich mich wohlfühle, sondern dass sich auch die Leute da drin wohlfühlen, weil es wäre ein Horrorvorstellen für mich. Aber im Fazit bin ich eigentlich sehr stolz, dass ich die Reise von meinem Vater bis dato so gut fortsetzen konnte und das Unternehmen die ganze Umstrukturierung, sagen wir mal, die Änderungen alles so gut verkraftet hat und dass das eigentlich was Gutes daraus geworden ist.
Was nimmst du dir noch vor? Was möchtest du noch schaffen als Unternehmer? Wo willst du hin?
Ich beschäftige mich den Sommer intensiv mit den Gedanken und deswegen bin ich da noch ein bisschen auf der Reise. Die letzten 3-4 Jahre war sehr viel das Wachstum, die Expansion, das Rezept für diese Größe und für unsere Struktur zu finden, mein Thema. Mit diesem Jahr, habe ich gesagt, möchte ich intensiver mit Sommer, Herbst auch noch mehr in die Zukunft gehen. Da bin ich noch am Reflektieren. Aber klar ist, ich möchte weiterhin für unser Team, für unsere Firma ein gutes Umfeld schaffen. Und ich habe es heute schon gesagt, ich glaube, mir ist wichtig, ein Rezept für die Zukunft, für das Unternehmen zu finden. Und zwar, welche Größe wollen wir haben? Wie wollen wir aufgestellt sein? Und wie verbinde ich das in Zukunft auch natürlich mit meinem Familienleben? Ich habe vor einem Jahr geheiratet und möchte natürlich, dass Familie und Unternehmen immer einen Platz beidseitig in meinem Leben haben und bin auf der Suche, wie ich das jetzt die nächsten Jahre gestalte. Aber klar ist, vorwärts, nicht nach rückwärts.
Allerletzte Frage, was bedeutet für dich persönlich Erfolg?
Persönlicher Erfolg ist für mich, aufzustehen, ein Ziel zu haben, dem auch zu folgen und das umzusetzen und im Rückblick nicht zu sagen dann oder währenddessen zu sagen, na, da weiß ich jetzt nicht, warum ich es mache. Das ist für mich schon persönlicher Erfolg und ich denke, da bin ich auf gutem Weg. Und manchmal denke ich mir, wenn es wirklich schwierig wird, auch in der Firma immer was zu schaffen, weil es kostet auch Kraft, aufzustehen jeden Tag und sagen, boah, in die Richtung gehen wir, alle Leute abzuholen, die auch gerade vielleicht heute ein anderes Thema haben in ihrem Leben, als da jetzt mitzukommen, kostet sehr viel Kraft. Und dann denke ich mir manchmal, puh, wenn ich jetzt entspannt in Italien das ganze Jahr im Sand liegen würde, ich glaube, dann würde ich rasch eine Sandburg bauen und dann versuchen, so rasch wie möglich die größte Sandburg der Welt herzustellen. Dann wird das auch wieder dieselbe Richtung mit Kraft und Energie vorwärts gehen. Und dann sage ich, passt, dann bin ich genau richtig da, was wir mich machen. Ja.
Lieber Daniel, ich danke dir sehr, sehr herzlich für das absolut inspirierende und wirklich extrem spannende Gespräch, deine Einblicke auf deiner Reise, dass du mich da und uns da mitgenommen hast. Ich danke dir sehr, sehr, sehr herzlich, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir uns so nett unterhalten haben und fühle mich wirklich geehrt. Und fand das Gespräch wirklich sehr schön. Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Dienstag geht's weiter mit einer neuen Folge Mittelstands Champions. Ich freue mich sehr, wenn du wieder mit dabei bist. Bis bald.